Ulrike, du hast in der letzten Episode erzählt, wie du Menschen begleitest. Du hast auch schon eine Geschichte erwähnt von der Person, bei der du am Bett gesessen hast, als sie gestorben ist. Das gibt vielleicht ein bisschen den Eindruck, als ob es bei der Sterbebegleitung nur um das tatsächliche Sterben geht, so wie man sich es oft vorstellt. Jemand liegt im Bett, man hält die Hand, so wie du es ja auch erlebt hast. Vielleicht korrigierst du noch mal kurz diesen Eindruck. Du hast auch anfangs gemeint, es geht eigentlich um mehr, es geht um das davor. Bei dem tatsächlichen Sterben ist man selten dabei, vielleicht auch gar nicht. Und gibt es vielleicht Geschichten, die du erzählen kannst, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind, wie diese Begleitung abläuft?
Ja, gerne, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich hatte ja bei der anderen Folge schon erwähnt, dass wir häufig auch schon viel früher die Person kennenlernen, wo noch Wünsche und Erlebnisse und Handlungen im Vordergrund stehen, wo man dann versucht, mit den Menschen das zu realisieren, was ihnen wichtig ist. Es kann auch mal ein Einkauf um die Ecke sein. Das kann ein Besuch im Café bedeuten, wo man sich einen schönen Kuchen aussucht und sich nett in die Sonne setzen kann und gemeinsam ein bisschen plaudern kann. Also die Palette ist da wirklich ganz groß gespannt, je nach Interessenlage und auch nach Bedarf der Person. Ich hatte schöne Erlebnisse mit Menschen, die mir viel aus ihrem Leben erzählt haben und durch diese Erzählungen auch ganz lustige Situationen entstanden sind, weil sie sich daran erinnert haben, wie bestimmte Dinge waren. Man kann so viel Humor miteinander teilen. Es geht um Lachen und Weinen, also beides ist dort möglich. Und die eine Dame, die ich begleitet habe, hat mir sehr, sehr viel auch aus ihrem Berufsleben erzählt. Das war eine Apothekerin in Berlin, die hier 40 Jahre lang in derselben Apotheke war und mir verschiedene kleine Anekdoten von Kunden erzählt hatte und sehr gut Bescheid wusste, auch eine sehr gebildete Frau, sehr informiert, sehr großes medizinisches Fachwissen hatte. Und immer, wenn wir irgendwas nicht wussten, eine Diagnose, wir kamen also von Höckchen auf Stöckchen auf irgendwelche Medikamente, die es so gibt, pflanzliche Heilmittel, haben wir uns dann zusammen über Google gebeugt und haben dann die Sachen gegoogelt, was genau wie welche Wirkung hat, welche Medikamente für was waren, welche Krankheiten, wie oft die vorkamen. Das hat ihr so viel Freude und Spaß gemacht, ihr ganzes Wissen dann nochmal in diesen Austausch zu bringen. So dass wir haben viel Zeit miteinander verbracht und hatten inhaltlich eben genau diese Gespräche.
Also wir hatten es in einer der letzten Folgen schon, dass eine Frau ihre Erinnerungen nochmal teilen wollte, also ganz weit auch in die eigene Geschichte zurückgegangen ist, versucht hat, das zu ordnen und da das nochmal jemandem zu übergeben, könnte ich fast sagen, bei der Frau war es jetzt, dass sie ihre Professionen, die sie einfach super gern gemacht hat, so wie sich das jetzt anhört, nochmal erleben wollte. Also es sind gar nicht diese riesen Projekte wie nochmal nach Paris auf den Eiffelturm oder irgendwie sowas, sondern...
Ja, also das gibt's auch, Stefan. Es gibt Menschen, die früh sterben müssen und nicht am Ende ihres Lebens stehen und da ganz viel Bedarf haben, Dinge noch zu erleben, die ihnen wichtig sind.
Was sind das für Dinge?
Wir hatten eine junge Frau, da habe ich allerdings nicht die Sterbebegleitung übernommen, das weiß ich aber durch Erzählungen, die unbedingt nochmal einen Tandem-Fallschirmsprung machen wollte. Mhm. Eine junge Frau, die war erst Mitte, Ende 30 und auch das war dann, konnte man ihr ermöglichen. Also das hatte sie so gerne noch gewollt und war schon nicht mehr ganz so körperlich kräftig, aber auch das konnten wir organisieren. Wir selbst sind nicht mitgesprungen, aber zu organisieren gehört ja auch einiges. Und die konnte also diesen großen Herzenswunsch noch umsetzen. Auch da gibt es natürlich Vernetzungspartner, die sich auch auf solche Art von Wünsche von sterbenden Menschen spezialisiert haben, das dann auch noch mit zu unterstützen und zu verwirklichen. Da gibt es auch Stiftungen, die dafür Geld bereitstellen, um diese Wünsche in Erfüllung zu bringen. Das sind außergewöhnliche Sachen. In der Regel wollen Menschen aber nicht als Sterbende gesehen werden in diesen Gesprächen, sondern sie wollen als Mensch und in ihrer Persönlichkeit erkannt werden. Und da sind diese Erzählungen, die vielleicht erstmal banal erscheinen, wenn man sich unterhält über Gott und die Welt, sage ich mal, so, so wichtig. Und ja, gerade die Menschen, die eben auch keine Zu- und Angehörige haben, die haben, ja, die haben gar keine Austauschpartner.
Also wenn ich es richtig verstehe, du kannst mir sagen, ob das stimmt. Eigentlich bist du eher eine Lebensbegleiterin, weil es ja durch diese plötzliche Begrenztheit, die man durch die Diagnose oder den bevorstehenden Tod ja hat, sofort sich eine Intensivierung auch ergibt. Also man sieht, es bleibt nur noch wenig Zeit, die durch die Finger läuft wie Sand oder wegschmilzt, wie so ein Schneemann im Frühling, und man muss jetzt fokussieren auf das, was absolut wichtig ist, oder? Was man in diese Zeit noch reinpacken kann.
Unbedingt. Das Wort der Lebensbegleiterin habe ich auch schon mal gehört. Der Lebensbegleiterin vielleicht am Lebensende, weil es soll um Leben gehen und nicht um Sterben. Und diese Verdichtung, von der du gerade gesprochen hast, das ist sehr, ja, das macht sehr nah. Und das ist auch genau das, was passiert. Es verdichtet sich. Man kann tiefgründige Themen haben, aber man kann sie auch nicht haben. Aber man ist immer im Austausch und versucht, die Person, das hatte ich auch bei der letzten Folge schon gesagt, zu erfassen, was in dem Moment gerade wichtig für die Person ist oder, ich sag mal, von Bedeutung, was bedeutungsvoll ist. Und da es so wahrhaftig wird und es so wenig, es gibt keine professionelle Maske, hinter der man sich versteckt, oder? Das von Mensch zu Mensch, hatte ich auch in der letzten Folge schon erwähnt. Das ist so dieses Dasein für den anderen und ja, die Zeit miteinander teilen. Und darum geht es. Es geht nicht, es geht letztendlich natürlich, aber das Sterben tun wir ja alle. Und ich glaube, dieses Tabu, dass diese Konfrontation mit Menschen, die in einem Sterbeprozess sind, macht natürlich auch Angst von außen, wenn man nicht involviert ist. Man ist natürlich auch damit konfrontiert, dass eine Person körperlich nicht, vielleicht dann auch nicht mehr so aussieht wie vorher. Sie sich verändert in diesen Prozessen. Auch charakterlich verändern sich Menschen gegebenenfalls, wenn sie so stark erkrankt sind. Sie weinen vielleicht viel. Und das sind alles Sachen, die, wo Menschen, außenstehende Menschen, vielleicht auch Angst vor haben, weil sie denken, sie könnten das nicht handeln. Man muss natürlich schon persönlich gefestigt sein, wenn man so eine Begleitung macht. Aber wenn man keine Angst vor Emotionen hat und die Bereitschaft mitbringt, jemanden dort zu begleiten und abzuholen und nicht denkt, man müsste sich jetzt die tollsten Worte ausdenken, sondern dass man da ist und es gemeinsam hält. Ich sage mal nicht aushalten, sondern die Situation hält. Dann ist es das größte Geschenk. Und als Begleitung bekommt man von den sterbenden Menschen auch ganz viel zurück. Also es ist ja nicht nur, dass man was gibt, man gibt seine Anwesenheit, man gibt seine Authentizität, man seine Präsenz, seine Aufmerksamkeit. Aber das, was der Mensch dann einem wiederum zurückgibt, ist so viel und es ist so bereichernd für mich in meinem Leben, dass ich darauf eigentlich gar nicht mehr verzichten möchte.
Kannst du das irgendwie in Worte fassen, was das ist?
Ja, vielleicht trifft es am besten, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass es wahrhaftig ist. Es ist was, es ist diese Verdichtung, es geht an das ganz, an ganz essentielle Fragen heran. Es hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, mit Menschlichkeit. Mit dem auch, mit natürlich auch die Konfrontation immer wieder mit unserem eigenen Sterben, der Auseinandersetzung, dass der Tod zum Leben dazugehört und eigentlich immer da ist. Ja, auch die Verletzlichkeit zu spüren, seine eigene Verletzlichkeit, die Verletzlichkeit mit der Person, mit der man spricht.
Seit du diese Arbeit machst, hat das auch dein Leben verändert? Gehst du anders, stehst du anders morgens auf, verbringst du anders deine Tage oder guckst du anders aufs Leben als davor?
Ja, schon. Ich muss aber allerdings sagen, dass das auch viel vorher schon angefangen hatte, weil ich eine Freundin begleitet habe, nicht als einzige Person, sondern von Freundin zu Freundin mit anderen Freundinnen zusammen, die sehr früh an Krebs erkrankt ist und auch verstorben ist. Da war die Freundin gerade erst Anfang 30. Das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich da schon angefangen habe, mir über mein Leben, meine Sterblichkeit und auch das, wie ich mein Leben leben will, schon mir sehr viele Gedanken gemacht habe. Das ist jetzt schon über 25 Jahre lang her. Aber das verändert schon, ja. Vielleicht, dass man bewusster oder achtsamer mit Themen in seinem eigenen Leben umgeht.
Hast du dir da irgendwelche Regeln für dich aufgestellt, dass du sagst, das will ich auf keinen Fall, weil ich das erlebt habe oder das will ich auf jeden Fall?
Ja, weil ich sehe, das hat aber auch was mit meiner Ausbildung zu tun und meinem Beruf generell. Lebensqualität bedeutet auch ganz viel, dass Menschen autonom bleiben können und auch am Ende ihres Lebens, also autonom Entscheidungen treffen können, sagen können, was ihnen wichtig ist, auch wenn sie vielleicht bestimmte Dinge selbst nicht mehr tun können. Also Selbstbestimmung noch so lange wie möglich zu ermöglichen in der Begleitung spielt für mich eine ganz große Rolle und das wünsche ich für mich oder ja, das wünsche ich für andere als auch für mich auch. Das wünsche ich mir, wenn ich selbst erkranke, dass ich die Möglichkeit habe, durch so ein Unterstützersystem gut Dinge auch zu Ende zu bringen. Weniger offene Enden habe, mich auch psychisch und spirituell unterstützt fühle, das auch teilen kann, meine Ideen teilen kann und dass ich selbstbestimmt dann auch in diesen Prozess gehen kann. Und damit meine ich nicht selbstbestimmtes Sterben im Sinne von suizidal, also nicht suizidieren, sondern durch dieses System oder durch diese Phase gehen zu können und mich unterstützt zu fühlen und mich vor allen Dingen nicht alleine zu fühlen.
Du hast vorhin gesagt, man ist ja dann auch sehr nah. Eigentlich kennt man jemanden gar nicht, ist ein Fremder, bevor man sich zum ersten Mal trifft. Und dann entsteht da sofort diese eine sehr große Nähe, ist ja auch eine Intimität, wenn man jemanden beim Sterben begleitet. Kannst du dich dann da abgrenzen oder nimmst du das dann auch mit ins eigene Leben?
Auch eine gute Frage. Ich glaube, gute Begleitungen basieren auf Empathie, also empathisch sein können, sich einfühlen können, auch die Gefühle des anderen in Resonanz bringen können. Das bedeutet aber nicht, sich in den Gefühlen des anderen aufzulösen. Das heißt, schon mehr als empathisch zu sein, ich würde das Wort Mitgefühl benutzen. So Mitgefühl ist für mich die höchste Form eigentlich auch zu lieben und ein Mitgefühl zu haben bedeutet nicht sich aufzulösen, sondern auch gut bei sich zu gucken, bei sich zu sein. Vielleicht auch Situationen bewusst auch Situationen anzuerkennen, wo man vielleicht nicht weiter weiß, wo man selbst vielleicht merkt, dass man Schwierigkeiten hat, eine gesunde Distanz aufzubauen und sich eben nicht aufzulösen, um dann auch vielleicht zu sagen, ich brauche jetzt einen Moment für mich. Also ich hatte eine Situation mit einer Bewohnerin, die hat mich auch sehr, sehr traurig gemacht. Und ich habe gemerkt, ich muss in dem Moment, sind mir auch die Tränen in die Augen gekommen. Und ich habe gemerkt, ich kann das aber zeigen. Ich kann das zeigen und habe das auch erklärt. Und das hat auch nicht irgendwie zu einer peinlichen Situation geführt, sondern es war einfach man schwingt eben schon mit. Ich glaube, wichtig generell ist, dass man auch für sich immer einen Ausgleich schafft. Im Privaten. Es gibt viele Menschen, die dann sich intensiv zum Beispiel auch Kindern zugewandt haben. Die Arbeit mit Kindern brauchen auch, um sich energetisch wieder anders aufzufüllen. Dieses Thema nicht von Sterben nur ausschließlich zu haben, sondern eben auch von geboren werden, Wachstum, Entwicklung und das muss jeder für sich selbst rausfinden. Ich glaube, wenn man mit so einer Haltung kommt, mit einer offenen Haltung, mit dem Gefühl dieses Mitgefühls, dann Ja, und man wird auch, vielleicht kann man das auch sagen, man ist auch nicht alleine. Ne? Also man macht diese Weiterbildung, dann hat man diese Begleitungen und man wird weiterhin begleitet durch die Koordinationspersonen, die auch einen supervidieren. Mhm. Man hat also immer die Möglichkeit, auch schwierige Situationen, die man erlebt hat, in der Gruppe zu teilen oder auch im Einzelgespräch zu teilen, sodass man nie alleine sein muss mit seinen Gefühlen und Gedanken.
Hm. Du hast jetzt die Ausbildung schon erwähnt. Das gucken wir uns dann gleich in der nächsten Episode nochmal genauer an. Und gucken dann auch nochmal auf die wichtigsten Schritte, die man beachten muss, wenn man einen Menschen, der sterben wird, begleiten möchte.
Mhm. Sehr gerne.